Schwarze Akte. Das Archiv.
Willkommen zurück zur Schwarzen Akte, wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne.
Hi.
Der Fall, den wir euch heute vorstellen, den hat uns André eingeschickt. Also vielen Dank dafür schon mal, André. Und wir haben so viele Fälle von euch bekommen. Also wir haben mittlerweile einen Backlog, also eine Liste von über 200 Fällen, die wir uns anschauen, an denen wir arbeiten und die wir sehr, sehr spannend finden. Also vielen Dank für jeden einzelnen Vorschlag. Aber seid bitte nicht traurig, wenn eure Idee nicht sofort drankommt, weil wie gesagt, wir haben einfach noch eine ganze Menge, die wir bisher abarbeiten müssen. Und damit starten wir in den heutigen Fall und wir reisen ans andere Ende der Welt, nach Australien. Unser heutiger Fall lässt wahrscheinlich allen Eltern von kleinen Kindern das Blut in den Adern gefrieren, denn es geht um einen 3-jährigen Jungen, der plötzlich wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. In diesem ganzen Fall stellen sich zahlreiche Fragen. Wo ist der Junge hin? Handelt es sich hier um eine Entführung? Oder ist das ein ganz schlimmes Verbrechen, dem er zum Opfer gefallen ist?
Dieser Fall ist wirklich sehr mysteriös, vor allem deswegen, weil sowohl die Eltern als auch die Polizei sofort handeln. In vielen unserer Fälle bekleckern sich die Ermittler ja nicht gerade mit Ruhm, aber hier in diesem Fall kann man ihnen eigentlich wirklich keine Vorwürfe machen.
Der kleine Junge, über den wir heute sprechen, heißt William Tyrell. Er lebt mit seiner knapp 5-jährigen Schwester bei Pflegeeltern in Sydney. Warum die beiden nicht bei ihren leiblichen Eltern wohnen, darüber werden wir auch noch später sprechen. Der Junge ist wirklich süß, hat blonde Haare, dunkle Augen, der ist lebenslustig, fröhlich, glücklich, der liebt Superhelden. Wir haben euch zum Beispiel ein Bild verlinkt, in dem ihr euch William anschauen könnt, auch unten in der Beschreibung zu finden. Da sieht man ihn in einem Spider-Man-Pyjama, also wirklich ein richtig süßer Junge. Und neben Superhelden liebt er auch noch Dinos und andere Monster.
Am 11. September 2014 fährt der 3-jährige William mit seiner Schwester und seinen Pflegeeltern mit dem Auto 285 Kilometer von Sydney nach Kendal. Das ist eine Kleinstadt an der Küste des australischen Bundesstaats New South Wales im Südosten Australiens. Und diese Stadt hat gerade mal 1000 Einwohner. Das heißt, hier kennt man sich sehr gut, die Nachbarn untereinander sind befreundet, der Zug hält dreimal täglich am Bahnhof von Kendal, das heißt, alles hier hat einen dörflichen Charakter.
Hier ist es wirklich friedlich und idyllisch. Also gerade wenn man mal von Sydney ein bisschen weiter rausfährt und auch in so Vororte oder in kleine Städtchen, dann fühlt man sich wie hier in Deutschland auf einem Dorf. Vor den meisten Häusern befindet sich eine große Veranda aus Holz. Hier spielt sich der größte Teil des Lebens ab, weil im Osten Australiens das ganze Jahr die Temperaturen kaum unter die 20-Grad-Marke fallen. Die Vorgärten sind gepflegt, es ist alles sehr grün. Zäune und Mauern, die baut man hier gar nicht, weil alles so weit auseinander steht, sodass man sich gegenseitig eigentlich gar nicht auf die Nerven gehen kann. Also niemand würde vermuten, dass in so einem kleinen, friedlichen Ort irgendwas Mysteriöses passieren kann.
In Kendal möchte die 4-köpfige Familie die Oma besuchen, also die Mutter, der Pflegemutter. Und nach einer 4-stündigen Autofahrt kommen sie dann am frühen Abend in Kendal an. Die Wiedersehensfreude ist auch groß, denn William und seine Schwester lieben ihre Oma über alles. Und das ist ein Überraschungsbesuch. Also die Oma wusste vorher gar nicht, dass die Tochter mit der Familie vorbeikommt. Das heißt, umso größer ist jetzt natürlich die Freude über den Familienbesuch.
Die Oma wohnt am Bannaroon Drive in Kendal. Ihr Haus steht auf einem Eckgrundstück. Der Bannaroon Drive macht hier einen 90-Grad-Knick und dann gibt es ein paar Meter bis zur Auffahrt des Hauses der Großmutter. Die andere Straße ist eine Sackgasse. Das Haus liegt direkt an einem Wald. Hier gibt es viele Bäume. Dieser Wald ist der Kendal State Forest und für die Kinder ist das quasi ein riesiger Abenteuerspielplatz. Und neben dem Wald gibt es auch noch viel Buschland rund um die Stadt.
Doch um alleine im Wald zu spielen, dafür sind William und seine Schwester auf jeden Fall noch zu jung. Das bestätigt auch ein Nachbar, der genau gegenüber des Hauses der Oma lebt. Denn er sagt, dass die Kinder nie alleine unterwegs waren und immer ganz brav auf dem Grundstück geblieben sind. Das heißt, sie hielten sich immer in der Nähe ihrer Oma auf.
Am nächsten Morgen, also dem 12. September 2014, spielen die beiden Kinder auf dem großen Grundstück Verstecken. William hat sein geliebtes Spider-Man-Kostüm an, weil er diesen Superhelden einfach so sehr verehrt. Die Oma sitzt währenddessen auf der Veranda und schaut den beiden zu. Gegen 9 Uhr bewundert sie einen Kookaburra beim Jagen. Diese Vögel kommen nur in Australien vor. Die haben auch einen sehr eigenartigen Laut von sich. Es klingt so ein bisschen wie ein wildes Lachen, vielleicht sogar so ein bisschen wie das Brüllen von einem Affen. Der Kookaburra hat die Jagdangewohnheit, dass er fliegt und sich dann auf Insekten runterstürzt, im Flug, wenn er jagt. Und dabei zuzuschauen, das findet die Oma sehr aufregend.
Ihre Aufmerksamkeit fällt dann aber auf zwei Autos, die zwischen ihrer Auffahrt und der des Nachbarn parken. Da steht also ein weißer Kombi und eine silberne Limousine und diese schon etwas älteren Autos haben keine örtlichen Nummernschilder. Die Oma hat diese Autos zuvor noch nie gesehen. Das können auch eigentlich keine Besucher des Nachbarns sein, denn der ist gerade im Urlaub und nicht zu Hause.
Mittlerweile haben die Kinder aufgehört, Verstecken zu spielen. Alles ist friedlich und idyllisch, so wie eigentlich jeden Tag auch. Also ein entspannter Morgen auf dem Land. Die Pflegemutter sitzt mittlerweile auch auf der Veranda und sie quatscht fröhlich mit der Oma, sie führen lockere Gespräche und schauen den Kindern beim Spielen und Toben zu. Die Oma geht dann irgendwann ins Haus, um sich eine Tasse Tee zu machen und ihre Enkelin begleitet sie.
Die Pflegemutter geht in der Zeit zu William und hebt ihn an einem Baum hoch. Doch der Dreijährige will gar nicht klettern, denn er hat Angst vor der Höhe. Er ist ein sehr vorsichtiges Kind.
Stattdessen überredet er seine Mutter, sein Lieblingsspiel zu spielen. Das heißt Mumienmonster. Das heißt, Mutter und Sohn, die jagen sich abwechselnd durch den Garten und brüllen dabei so wie eine Mumie, so laut sie nur können. Das Ganze machen sie auch ungefähr eine Viertelstunde, aber gegen 10 Uhr ist die Pflegemutter vom Rumrennen und auch vom Brüllen erschöpft und sagt, sie braucht eine Pause. Deswegen geht sie dann zu ihrer Mutter ins Haus.
Währenddessen spielt William aber weiter das Spiel Mumienmonster und rennt brüllend durch den Garten um das Haus herum. Mutter und Oma können ihn laut und deutlich im Haus hören. Doch plötzlich ist irgendwas anders, ungewohnt. Alles ist plötzlich still. Kein Mucks ist mehr zu vernehmen. Und die beiden Frauen denken, dass William vielleicht irgendwas anderes spielt, weil es langweilig geworden ist, wenn das Mumienmonster plötzlich nicht mehr gejagt wird oder irgendjemanden jagen kann.
Gegen 10.25 Uhr sieht die Mutter dann nach dem Rechten und geht wieder nach draußen. Aber sie kann Williams nirgendwo entdecken. Sie ruft ihn natürlich mehrmals, aber bekommt keine Antwort. Dann sucht sie erstmal den Garten ab. Findet da keine Spur von William. Dann durchsucht sie mit ihrer Mutter das ganze Haus und nochmal den Garten des Grundstücks. Aber William ist wie vom Erdboden verschluckt. Die beiden bekommen dann Panik und ihre Aufregung ist riesengroß, weil sie sich natürlich fragen, wo ist der Junge?
In diesem Moment kommt auch der Pflegevater zurück zum Haus der Oma, denn der hatte geschäftlich im Nachbarort zu tun. Der ist rund 5 Kilometer von Kendall entfernt. Als ihm seine besorgte Frau dann hektisch berichtet, dass sie Williams nirgends finden kann, macht sich der Pflegevater umgehend auf die Suche und fragt die wenigen Nachbarn, ob sie William gesehen haben. Doch niemand hat den Jungen bemerkt.
Um 10.56 Uhr, also nur 31 Minuten nachdem William verschwunden ist, ruft die Pflegemutter bei der Polizei an und berichtet, dass ihr Sohn plötzlich nicht mehr auffindbar ist. Nur 10 Minuten später treffen dann Beamte am Bannaroon Drive ein, befragen die Pflegeeltern und die Großmutter und nehmen dann die Vermisstenmeldung von William auf.
Die Polizei leitet dann auch sofort eine umfassende Suchaktion ein. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und auch hunderte Anwohner durchkämmten dann die gesamte Nachbarschaft und den naheliegenden Wald. Und jedes Haus in der Nähe wurde durchsucht. Sogar Hubschrauber und Geländemotorräder kommen zum Einsatz. Und Polizeitaucher suchen auch, und zwar an einem Damm und in Flüssen nach William. Vielleicht ist der Junge ja aus Versehen in ein Gewässer gefallen, weil schwimmen kann er noch nicht, aber der Dreijährige bleibt verschwunden.
Mittlerweile ist der ganze Ort Kendall auf den Beinen. Hier kennt jeder jeden, hier sind nicht so viele Einwohner, deswegen berührt dieses Verschwunden des Jungen auch jeden. Alle wollen helfen, William wieder zu finden.
Die Suche geht dann auch über Nacht weiter. 200 freiwillige Helfer drehen da jeden Stein an der Umgebung um und am nächsten Tag kommen sogar Spürhunde der Polizei zum Einsatz. Doch die Geruchsspur von William endet in der Auffahrt zum Haus. Das heißt, er kann nicht weggelaufen sein oder mit dem Fahrrad davongefahren sein.
In den nächsten Tagen werden dann sämtliche Häuser rund um den Bannaroon Drive mehrmals von der Polizei durchsucht. Es gibt zwar gar keinen Grund, die Nachbarn zu verdächtigen, aber zumindest wollen die Ermittler nichts unversucht lassen, um den Jungen doch schnell finden zu können. Aber nach wie vor bleibt er verschwunden. Nach 4 Tagen unermüdlicher Suche von der Polizei und auch von den freiwilligen Helfern hat die Polizei nicht einen einzigen Hinweis, wo William sich aufhalten könnte.
Am 16. September 2014, also 4 Tage, nachdem sich der Junge ja wie in Luft aufgelöst zu haben scheint, wird daher eine spezielle Ermittlungstruppe gebildet. Die nennt sich Strike Force Roseanne. Bestückt wird diese Ermittlungstruppe mit erfahrenen Ermittlern, die sich mit dem ungeklärten Verschwinden kleiner Kinder auskennen. Sie besteht aus 14 Ermittlern und Analysten. Die Familie, die Nachbarn, alle Einwohner von Kendall sowie die Ermittler fragen sich, was ist mit William passiert? Da es keinerlei Spuren gibt, versuchen die Ermittler einen oder mehrere Tatverdächtige anhand eines möglichen Motivs zu identifizieren. Sie gehen also der Frage nach, wer ein Interesse daran haben könnte, dass William verschwindet und warum? Oder war es doch nur ein Unfall?
Dass es ein Unfall ist, das glauben die wenigsten zu diesem Zeitpunkt. Denn William hätte nie ohne Begleitung das Grundstück verlassen. Das haben ihm seine Pflegeeltern und seine Oma verboten. Und er hätte sich da sehr wahrscheinlich dran gehalten. William ist ein sehr vorsichtiges Kind und würde nie irgendwo alleine hingehen. William weiß ja auch aus seiner Heimatstadt, dass das sehr schnell schwierig werden kann, denn er wohnt in der Riesenmetropole Sydney. Da läuft man als Dreijähriger nicht mal alleine auf der Straße rum, weil es viel zu leicht ist, sich zu verlaufen. Und auch wenn es in Kendall eigentlich für ein Kind völlig ungefährlich ist, weil wenn er mal in irgendeiner Straße, die er nicht kennt, umherirrt, dann ruft wahrscheinlich jemand sofort die Oma an und sagt, übrigens, William ist gerade hier. Er kennt es ja nicht anders aus seinem Alltag, deswegen ändert er hier sein Verhalten auch nicht, wenn er mal bei der Oma zu Besuch ist.
Und wenn er von zu Hause weggelaufen wäre, wofür es aber gar keinen Anlass gegeben hat, und er wäre irgendwo in der Nähe verunglückt, dann hätte ihn ja schon irgendjemand von den Helfern gefunden.
Der erste Schritt in der Routine, wenn es um vermisste Kinder geht, ist es, die Familie genauer zu durchleuchten. Und das macht man hier natürlich auch. Aber Mutter, Oma und Schwester waren ja die ganze Zeit zusammen im Haus. Und auch der Vater hat für diese Zeit ein Alibi, der war ja geschäftlich im Nebenort. Außerdem hat keiner ein Motiv, William zu entführen oder ihm sogar was anzutun, weil jeder liebt den Pflegesohn, quasi so, als wäre das das eigene Kind der Familie.
Aber William hat nicht nur seine Pflegeeltern, auch seine leiblichen Eltern sind noch am Leben. Und die sind vorbestrafte Kriminelle. Seine Mutter Carly hat ein langes Vorstrafenregister, denn sie wurde in der Vergangenheit bereits verurteilt, weil sie Polizistinnen angespuckt, ins Gesicht geschlagen und übel beschimpft hat. Zudem wurde sie beim Klauen erwischt und hat jede Menge Einträge wegen Drogen. Sie wurde insgesamt 3-mal verhaftet, kommt aber immer mit Geld- und Bewährungsstrafen davon.
Vor allem scheint sie ein Aggressionsproblem zu haben. Zum Beispiel hat sie im Jahr 2014 einmal in einem Einkaufszentrum 2 Polizistinnen beschimpft. Da fällt zum Beispiel das böse C-Wort im Englischen oder im Deutschen ist es ein F-Wort, das wir hier natürlich nicht wiederholen wollen. Und anschließend spuckt sie den Beamtinnen mitten ins Gesicht. Das Krasse daran ist, dass sie nicht alleine unterwegs war, sondern 2 ihrer Söhne mit dabei waren, die das alles mit angesehen haben. Diese beiden Söhne, von denen wir hier sprechen, das sind ihre ältesten Kinder, William und seine Schwester, die ja in der Pflegefamilie wohnen, das sind dann die jüngeren Geschwister.
Aber auch schon früher ist sie durch Gewalt aufgefallen, denn ihren ersten Eintrag in den Polizeiakten bekam sie 2006. Da war sie gerade mal 18 Jahre alt. Im Jahr 2010 feierte sie ihren 22. Geburtstag und die Nachbarn haben sich da wegen der lauten Party bei der Polizei beschwert. Und als diese dann auch anrückte, rennt sie auf die Straße, damit die Polizei nicht die ganzen Drogen im Haus entdeckt. Auf der Straße lieferte sie sich dann ein Wortgefecht mit den Beamten und anschließend hat sie sogar einem Polizisten ins Gesicht geschlagen.
Auch der leibliche Vater von den beiden Kindern ist, was Gewalt angeht, kein Kind von Traurigkeit. Meistens geht es bei seinen Urteilen und seinen Strafen auch entweder um Gewalt oder um Drogen. Einmal zum Beispiel, da hat er die komplette Einrichtung ihres Hauses in einem Vorort von Sydney zerlegt, nachdem er Drogen genommen hat und völlig ausgerastet ist.
Das Jugendamt entscheidet, dass die beiden nicht in der Lage sind, sich ausreichend um 2 kleine Kinder zu kümmern. Das heißt, im Februar 2012, da ist William gerade mal 8 Monate alt, entzieht das Jugendamt dem Paar das Sorgerecht für die beiden kleinen Kinder. William und seine knapp 3-jährige Schwester sind dann zu den Pflegeeltern gekommen, von denen wir jetzt die ganze Zeit sprechen.
Warum die Eltern allerdings das Sorgerecht für die beiden älteren Söhne behalten dürfen, ist nicht bekannt. Die sind nur ein paar Jahre älter als ihre Geschwister und zu dem Zeitpunkt auch immer noch Kinder. Aber das Jugendamt hat ebenso entschieden, die beiden Jüngeren kommen zu Pflegeeltern, die beiden Älteren bleiben in der Familie. Als diese beiden leiblichen Eltern von dem Verschwinden von ihrem Kind erfahren, ist das für sie auch ein Schock. Also sie sind offensichtlich von den Drogen noch nicht so benebelt, dass ihnen das Schicksal ihrer weggenommenen Kinder egal wäre. Sie kümmern sich da schon noch drum. Vater Brandon klagt zum Beispiel das Jugendamt an, in einem sehr emotionalen Statement, in dem er sagt, und das ist ein Zitat: "Wir waren eine so glückliche Familie. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit Probleme mit Drogen hatte, aber ich habe meinen Kindern nie etwas angetan. Das Jugendamt hat uns William weggenommen, um ihn zu beschützen, und jetzt ist er wahrscheinlich tot."
Ja, ich glaube, es wurde deutlich, dass die beiden keine Vorzeigeeltern sind, aber sie lieben ihre Kinder trotzdem. Schon nach einem Monat, nachdem William den Pflegeeltern übergeben wurde, plant der leibliche Vater Brandon, ihn zu entführen und ihn wieder zurück nach Hause zu holen. Doch er setzt seinen Plan nicht in die Tat um.
Das heißt, zumindest die beiden hatten ein Motiv. Aber, und das ergibt sich dann in den Ermittlungen, die beiden hätten diese Tat gar nicht ausführen können. Denn Vater Brandon sitzt am 12. September 2014, also das ist der Tag, an dem William verschwunden ist, in Haft. Der muss zu diesem Zeitpunkt eine zweimonatige Strafe wegen kleinerer Diebstähle und auch Drogendelikten verbüßen. Das heißt, Brandon scheidet als Täter schon mal aus.
Mutter Carly befindet sich an dem Tag zu Hause, ist also rund 300 Kilometer von Kendall entfernt. Auch sie kann William also nicht entführt haben. Zudem finden die Ermittler keinen einzigen Hinweis darauf, dass die leiblichen Eltern irgendwas mit dem Verschwinden ihres Sohns zu tun haben.
Die Ermittler gehen auch gar nicht davon aus, dass eine der beiden Familien, also entweder die leibliche oder die Pflegefamilie, in irgendeiner Form in eine Entführung verwickelt wäre. Aber zumindest müssen sie ja jeder Möglichkeit nachgehen, auch wenn die noch so unwahrscheinlich sind.
Die Ermittlungsgruppe, die Strike Force Roseanne, hat aber einen anderen Verdacht, was mit William passiert sein könnte. Und dieser Verdacht ist für beide Elternpaare bestimmt unerträglich, denn die Experten vermuten, dass William Opfer eines pädophilen Rings wurde. Diese Vermutung zu hören, muss für die Eltern echt der blanke Horror gewesen sein. Aber diese Theorie macht gleichzeitig auch Hoffnung, dass William noch am Leben sein könnte.
Was für diese Theorie spricht, sind die beiden Autos, über die wir gesprochen haben, die die Oma von William nicht kannte, die aber in der Nähe vom Bannaroon Drive gesehen wurden. Nochmal zur Erinnerung, das eine Auto war eine grüne oder graue Limousine und das andere Auto war ein weißer Kombi. Beide Autos waren schon älter und standen an der Straße zwischen der Einfahrt der Oma und der des Nachbarn. Beide Autos stammen nicht aus Kendall oder der näheren Umgebung. Und beide Fahrzeuge wurden weder vorher noch nach dieser Tat wieder am Bannaroon Drive gesichtet. Um kurz nach 9 Uhr fährt die Limousine los und biegt in die Hauptstraße ein. Da macht sie eine 180-Grad-Wende und fährt langsam zurück durch die Sackgasse, in der das Haus der Oma steht. Er fährt in die Einfahrt des Nachbarn, wendet und verschwindet. Kurz danach ist auch der weiße Kombi weg. Es scheint so, als ob die Insassen etwas gesucht haben oder beobachtet haben. Ob die beiden Autos später nochmal zurückkommen, ist nicht bekannt. Mutter und Großmutter befinden sich ja zu diesem Zeitpunkt im Haus. Der Vater ist unterwegs und der Nachbar war verreist. Also niemand hätte eine Rückkehr der beiden Autos bemerkt.
Gegen 10.30 Uhr, also genau zu der Zeit, als das Verschwinden von William bemerkt wurde, wird ein weiteres Auto, ein jeepartiger Geländewagen, gesehen, wie er die Sackgasse verlässt. Und kurz darauf rast genau eben dieser Geländewagen durch Kendall und niemand aus der Gegend kennt dieses Auto, geschweige denn den Fahrer. Die Ermittler legen den Fokus also auf Sexualstraftäter, die in Kendall oder der Umgebung leben. Und das sind tatsächlich gar nicht mal so wenige, denn hier gibt es rund 20 registrierte Sexualstraftäter. Doch die meisten dieser Täter fallen durchs Raster, weil es sich bei ihren Taten um Übergriffe auf erwachsene Menschen handelt. Übrig bleiben also nur zwei verurteilte Pädophile, die die Aufmerksamkeit der Ermittler jetzt auf sich ziehen.
Vor allem eine Sache ist für die Beamten sehr interessant, wenn es um diese beiden Verdächtigen geht. Denn der eine fährt eine silberne Limousine und der andere einen weißen Kombi. Beide Autos sind auch schon etwas älter. Also von der Beschreibung her passt das genau auf die Autos, die am Morgen des 12. September 2014 am Bannaroon Drive gesehen wurden.
Und diese beiden pädophilen Männer sollen sich am Tag von Williams Verschwinden auch wirklich getroffen haben. Das sagt zumindest die Familie des einen Verdächtigen, der bereits 90 Verurteilungen wegen Sexualdelikten auf dem Kerbholz hat. Und dieser verließ am Morgen in der Früh das Haus, um diesen anderen pädophilen Mann zu treffen. Und er kehrte am Nachmittag sturzbetrunken nach Hause zurück.
Gegenüber der Polizei bestreitet dieser Mann allerdings vehement, dass er sich mit dem anderen Kinderschänder getroffen hat. Er sagt aus, dass er den ganzen Tag lang im Busch unterwegs war und Altmetall gesammelt hat.
Die Ermittler glauben dem Mann nicht und auch der andere Verdächtige bestreitet, dass sie sich getroffen haben. Beide leugnen sogar, sich überhaupt zu kennen oder befreundet zu sein, obwohl sie in der gleichen Organisation namens GAPA, das steht für Grandparents as Parents Again, aktiv sind. GAPA ist eine Art Wohltätigkeitsorganisation, die benachteiligte Familien unterstützt. Und im Zuge der Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen konnte bei der örtlichen GAPA-Vertretung zwei weitere pädophile Männer identifiziert werden.
Damit sind die beiden Kinderschänder ganz eindeutig die Hauptverdächtigen. Aber beide bestreiten, dass sie irgendwas mit dem Verschwinden von William zu tun hätten. Das würden wahrscheinlich alle, die in dieser Situation sind, erstmal tun. Das heißt, jetzt passiert erstmal dieses ganze polizeiliche Verfahren. Also lange Verhöre, die Häuser und die Autos der beiden werden durchsucht. Und im Laufe dieser Ermittlungen deutet rein gar nichts darauf hin, dass die beiden in diesen Fall verwickelt sein könnten. Es gibt keine Spur, kein DNA, keine Synthetikfaser von diesem Spider-Man-Kostüm, auch keine Geruchsspur in einem der Autos, die man ja hätte finden müssen, wenn sie William entführt hätten. Sie können also keine Verbindung zwischen diesen beiden Pädophilen und dem Verschwinden von William herstellen. Das heißt, das ist erstmal eine kalte Spur, obwohl in diesen Vernehmungen ja offensichtlich gelogen sein muss, weil der eine Mann ja gesagt hat, sie hätten sich nicht getroffen, obwohl die Familie was ganz anderes behauptet.
Werbung.
Hast du dir eigentlich schon mal gedacht, dass du sparen musst, Anne?
Ja, mehr als einmal.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Um sich einen guten Überblick zu verschaffen, finde ich, bietet sich Finanzguru echt gut an. Ich benutze es seit jetzt knapp 2 Jahren und weiß dadurch wirklich immer, wie viel Geld auf welchem Konto gerade liegt und was ich mir diesen Monat noch leisten kann.
Ja, denn viele von uns haben ja mehrere Konten, also zum Beispiel ein Girokonto, Kreditkarte, PayPal, Depots, vielleicht sogar noch Kryptokonten. Und da wird es irgendwann ziemlich schwierig, den Überblick zu behalten. Aber ihr könnt all eure Konten mit Finanzguru verbinden. Das heißt, ihr habt alle Finanzen in einer App, sehr schön sortiert und meistens übersichtlicher als in den einzelnen Bank-Apps.
Alle Ein- und Ausgaben werden von Finanzguru erfasst und automatisch kategorisiert. Und was ich ehrlich gesagt richtig krass finde, man kann sogar Aktien tracken. Außerdem erkennt Finanzguru auch alle regelmäßigen Zahlungen und ordnet die Verträge dann jeweils zueinander. Und dadurch könnt ihr dann sehen, ob beispielsweise ein Stromvertrag zu teuer geworden ist und könnt sofort in der App ganz einfach wechseln. Finanzguru erkennt sogar auffällige Zahlungen. Falls also bei euch mal doppelt was abgebucht werden sollte, warnt euch Finanzguru. Und das Beste, Finanzguru ist und bleibt kostenlos.
Wenn ihr noch weitere Analysen und Features möchtet, dann gibt es Finanzguru Plus für 2,99 Euro im Monat. Zum Beispiel, wenn ihr intelligente Budgetvorschläge möchtet. Also, was kann ich diesen Monat zum Beispiel noch für Lebensmittel, fürs Shoppen oder für Bücher ausgeben?
Also, wie gesagt, Finanzguru bleibt immer kostenlos. Und jetzt mal ehrlich, zückt mal euer Handy, geht in den App Store eures Vertrauens und ladet die App direkt mal runter. Wenn ihr weitere Analysen und Features haben wollt, dann holt euch einfach Finanzguru Plus für 2,99 Euro im Monat. Finanzguru Plus könnt ihr euch aber auch als Neukundin oder Neukunde kostenlos anschauen mit unserem Code AKTE. Alles groß geschrieben.
Also, App runterladen, Konten verknüpfen und dann im Reiter Mehr den Gutscheincode AKTE eingeben. Finanzguru Plus gibt's damit 3 Monate kostenlos. Den Code und den Link zu Finanzguru findet ihr in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und danke Finanzguru für die Unterstützung.
Werbung Ende.
Die Polizei steht also wieder ganz am Anfang ihrer Ermittlungen, aber sie geben nicht auf, denn solange die Leiche von William nicht gefunden wird, gehen sie davon aus, dass er am Leben ist. Doch sie haben immer noch keine Ahnung, was mit dem 3-Jährigen passiert sein könnte, und die Ermittler haben ja eigentlich noch nicht mal einen konkreten Beweis, dass er wirklich entführt wurde.
Je länger die Suche dauert, desto verzweifelter werden die Pflegeeltern. Denn William ist bereits seit 1 Jahr verschwunden. Die Pflegemutter gibt dem TV-Sender Channel 9 ein tränenreiches Interview, in dem sie sagt, dass für sie feststeht, dass William nicht einfach so verschwunden sein kann. Im Gegenteil, sie sagt, er wurde entführt, gekidnappt, gestohlen, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ihn jemand mitgenommen hat. Auch die leiblichen Eltern geben Interviews und die lassen sie sich sogar gut bezahlen. Über diese Interviews entsteht dann sogar ein skurriler Streit, der sogar vor Gericht landet, denn die Pflegeeltern wollen nicht, dass öffentlich bekannt wird, dass sie in Anführungszeichen nur die Pflegeeltern sind, und sie wollen verhindern, dass die leiblichen Eltern an die Öffentlichkeit treten. Über diesen Fall muss dann sogar der oberste Gerichtshof der Provinz New South Wales entscheiden. Der legt dann fest, dass es ein großes öffentliches Interesse an dem Fall gibt. Daher ist es auf jeden Fall erlaubt, darüber zu berichten, dass William zu diesem Zeitpunkt seines Verschwindens in einer Pflegefamilie gelebt hat. Die leiblichen Eltern dürfen deswegen auch weiter Interviews geben, ihren Namen nennen und sich zeigen. Auch die Pflegeeltern dürfen Interviews geben. Im Gegensatz zu den biologischen Eltern dürfen sie allerdings nicht ihren Namen nennen und man darf auch ihre Gesichter nicht erkennen. Das heißt, sie müssen bei Interviews ab sofort unkenntlich gemacht werden.
2015, also rund ein halbes Jahr nach Williams Verschwinden, gerät ein anderer pädophiler Mann ins Visier der Ermittlungen. Der ist vorbestraft, weil er zwischen 83 und 85 im Bundesstaat Victoria, der liegt südlich von New South Wales, mehrere Kinder sexuell missbraucht hat. Und genau dieser Mann, ein Handwerker, war rund um den Tag von Williams Verschwinden öfter im Haus der Oma in Kendall, um eine defekte Waschmaschine zu reparieren. Doch der beteuert, dass er lediglich am 9. und am 18. September 2014 im Haus der Oma war. Und zur Erinnerung, der Tag des Verschwindens ist ja der 12. September. Und da sei der Handwerker den ganzen Tag nicht im Bannaroon Drive gewesen. Man konnte ihm nicht das Gegenteil beweisen und da es auch keine Verbindung zu William gibt, wird er als Verdächtiger ausgeschlossen. Die Ermittler rund um die Strike Force Roseanne können William nach wie vor nicht aufspüren, auch 2 Jahre nach seinem Verschwinden nicht. Daher setzt die Regierung des Bundesstaats New South Wales am 2. Jahrestag von Williams Verschwinden 1 Million australische Dollar als Belohnung aus. Das sind umgerechnet rund 633.000 Euro. Die Belohnung soll derjenige bekommen, der William findet. Es ist mit Abstand die höchste Belohnung, die jemals in New South Wales ausgelobt wurde.
Diese Belohnung bringt natürlich wieder Schwung in die Sache. Es gehen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein. Insgesamt über 3000 Anrufe muss die Polizei beantworten. Insgesamt befragt die Polizei in diesem Fall über 1000 Leute. Sie erstellen über 11.000 Dokumente und die Suche wird ausgeweitet. Auch in Europa und den USA werden jetzt Kollegen mit Informationen über den Fall versorgt und gebeten, mögliche Hinweise zu sammeln. Nach 4 Jahren Ermittlungsarbeit hat die Polizei dann 690 Personen identifiziert, die in diesem Fall von Interesse sein können. Spezialeinheiten des State Crime Command führen die Befragungen durch, damit dann die Strike Force Roseanne andere Spuren verfolgen kann.
Knapp 4 Jahre nach Williams Verschwinden vermeldet die Polizei, dass sie ab dem 12. Juni 2018 im Buschland rund um Kendall nochmal eine große Suche starten möchte. Dieses Mal sollen forensische Spuren gesichert werden. Die Suche dauert rund 4 Wochen und umfasst ein Gebiet von 400.000 Quadratmetern. Doch das Resultat ist ernüchternd, denn die Ergebnisse bringen keine neuen Erkenntnisse.
Aber zwischendurch gibt es immer wieder mal Momente von Hoffnung. Über 1000 Mal wollen Zeugen William gesehen haben. Vor allem ein Foto ist für die Ermittler interessant. Das zeigt einen Mann und einen Jungen aus dem Bundesstaat Queensland. Queensland liegt im Nordosten Australien und grenzt direkt an den Bundesstaat New South Wales. Und dieser Junge auf diesem Bild hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit William.
Und deswegen geht die Polizei diesem neuen Hinweis natürlich sofort nach. Doch 24 Stunden später ist auch hier die Enttäuschung groß, denn bei diesem Jungen handelt es sich nicht um William.
Dann kommt der nächste Moment der Hoffnung. 2 Passagiere und ein Crewmitglied einer neuseeländischen Fluglinie berichten, dass William an Bord eines Flugzeugs sein soll. Dann eilen natürlich die neuseeländischen Kollegen der Polizei zum Flughafen und passen diesen Jungen ab, aber es stellt sich raus, dass auch leider der nicht William ist.
Und dann taucht ein Foto auf, das einen Jungen und eine ältere Frau in einem McDonald's-Restaurant zeigt. Die beiden Personen auf dem Bild ähneln sehr stark William und seiner Oma. Und das wäre schon sehr seltsam, Aber auch hier erneut ein Fehlalarm.
Also alle Situationen, in denen William mutmaßlich gesichtet wurde, haben sich als falsch herausgestellt. Das heißt, die Polizei kommt mit diesen Ideen und mit diesen Hinweisen keinen Millimeter weiter. Obwohl das Buschland rund um Kendall bereits im Juni und Juli 2018 großflächig durchsucht wurde, werden im Februar und im August 2019 erneut umfangreiche Untersuchungen in diesem Gebiet durchgeführt. Doch auch diese Aktionen verlaufen am Ende im Nichts.
Im Juni 2020, also erst vor einem knappen halben Jahr, konzentriert sich eine erneute Suche auf das Gebiet rund um die Gemeinde Herons Creek. In dem Ort mit seinen knapp 250 Einwohnern, der ungefähr 10 Minuten mit dem Auto von Kendall entfernt ist, lebt im September 2014 der verurteilte Pädophile Frank Abbott. Der wohnt in einem Wohnwagen neben einem Sägewerk.
Er gilt aber nicht als Beschuldigter, sondern lediglich als Zeuge. Denn der mittlerweile 79 Jahre alte Frank Abbott berichtet kurz nach dem Verschwinden von William mehrmals seinen Nachbarn davon, dass es in der Gegend nach einer verwesenden Leiche stinkt.
Knapp 6 Jahre nach dem Verschwinden von William geht die Polizei also diesem Hinweis nach. Sie befragt zuerst Frank, der zu dieser Zeit, also 2020, im Gefängnis sitzt. Die Polizei fragt ihn, an welcher Stelle sie denn genau suchen sollen. Die Ermittler setzen dann Leichenspürhunde ein und bahnen sich ihren Weg durch den Busch mit Motorsägen. Aber, ihr ahnt es vielleicht schon, auch diese Suche verläuft ohne Ergebnis.
Im Oktober 2020 ist die Beweisaufnahme dann offiziell abgeschlossen. Vor Gericht präsentiert die Gerichtsmedizinerin Harriet Graham ihre Ergebnisse. Bei diesem Termin übergeben die Pflegeeltern der Gerichtsmedizinerin ein schwarzes Fotoalbum mit unveröffentlichten Aufnahmen von William. Da kommen sogar der hartgesottenen Polizistin, die schon alles in ihrem Dienst gesehen hat, den anwesenden Anwälten und auch den Reportern die Tränen.
Die Pflegemutter sagt dazu, und das ist ein Zitat, »Die Fotos sind meine Erinnerung. Sie zeigen seine Unschuld und die Liebe zwischen ihm und seiner Schwester.« Die Schwester, die mittlerweile 10 Jahre alt ist, die kann sich nämlich gar nicht mehr richtig an ihren jüngeren Bruder erinnern. Denn sie war zu dem Zeitpunkt des Verschwindens ja gerade mal 4 Jahre alt.
Ja, gerade was die Schwester vor Gericht gesagt hat, finde ich auch sehr bewegend. Sie sagt nämlich an die Ermittler gerichtet, »Ich hoffe, dass Sie meinen Bruder finden. Bitte helfen Sie meiner Familie, vor allem mir, unseren geliebten William zu finden. Wenn nicht, werde ich Polizistin werden, wenn ich erwachsen bin. Dann werde ich meinen Bruder suchen und nicht aufgeben, bis er gefunden wird.« Ja, das ist ein wirklich bewegender und leider auch frustrierender Fall, den wir heute hatten. Denn obwohl die Polizei wirklich nichts unversucht lässt, hat sie auch nach 6 Jahren keine einzige Spur.
Ja, und noch nicht mal eine schlüssige Theorie. Die Polizei geht zwar davon aus, dass William entführt wurde, aber sie hat ja keinen Hinweis, wer dafür verantwortlich sein könnte. Und vor allem auch nicht, was genau mit William passiert ist, ob er noch am Leben ist und wenn ja, wo er dann steckt.
Das heißt, wir fassen nochmal zusammen, was wir über diesen Fall wissen. Am 12. September 2014 verschwindet der 3-jährige William aus dem Garten seiner Oma. Seitdem fehlt von ihm jedes Lebenszeichen. Mehrere Suchaktionen bringen nichts ein und ob ein Verbrechen vorliegt, ist unklar. Es gibt weder einen noch mehrere Tatverdächtige.
Ja, der Fall erinnert ein bisschen an den von Maddie McKen, die 2007, ebenfalls als 3-Jährige, aus einer Ferienanlage in Portugal verschwindet. Und auch sie ist ja bis heute nicht mehr aufgetaucht. Aber im Gegensatz zu William weiß man bei Maddie, dass sie entführt wurde. Und in ihrem Fall gibt es ja auch seit gut einem halben Jahr ungefähr zumindest einen Tatverdächtigen. Der Fall William ist wirklich ein riesengroßes Rätsel. Es gibt weder Spuren noch eine schlüssige Erklärung, was mit dem Jungen passiert sein könnte. Aber weggelaufen, das kann er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sein. Dafür war er, wie am Anfang ja schon mal erwähnt, zu vorsichtig und auch zu ängstlich. Und selbst wenn, dann hätte man ihn ja in diesem kleinen 1000-Seelen-Ort Kendall doch irgendwie schnell gefunden. Hätte er einen schweren Unfall gehabt, dann wäre er ja verletzt oder sogar tot bei irgendeiner dieser großen Suchaktionen aufgetaucht.
Das heißt, wenn man davon ausgeht, muss es sich logischerweise um eine Entführung handeln. Und davon gehen ja auch die Ermittler aus. Aber wo liegt das Motiv? Es gibt ja keine Lösegeldforderung, die jemals bei der Polizei eingegangen ist. Auch bei den Eltern ist bisher noch kein Brief eingegangen, bei dem sich jemand als Täter outet und irgendwelche Forderungen stellt. Innerhalb der Familie ist es schwierig, ein Problem herauszukristallisieren, von dem man sagen könnte, deswegen hätte jemand William entführen wollen. Zwar sind die leiblichen Eltern wenig begeistert, dass ihnen ihr Sohn weggenommen wird und in eine Pflegefamilie gebracht wird, aber zum Zeitpunkt der Entführung haben die leiblichen Eltern wasserdichte Alibis. Wie gesagt, der Vater sitzt zum Zeitpunkt des Verschwindens im Gefängnis und die Mutter ist 300 Kilometer entfernt.
Ja, nicht ganz ausgeschlossen werden kann daher das sexuelle Motiv, das die Ermittler vermuten. Aber die bekannten Pädophilen und die Sexualstraftäter in der Gegend liefern keine Anhaltspunkte, dass sie etwas mit dem Verschwinden von William zu tun haben. Natürlich gibt es immer wieder die Fälle, in denen jahrzehntelang ein Kinderschänder seine Neigung im Verborgenen halten kann. Und dann ergibt sich plötzlich doch eine Gelegenheit zuzuschlagen. Also ne, der nette Mann von nebenan, der auf einmal gar nicht mehr so nett ist. Aber die Nachbarn scheiden als Täter aus, da ihre Häuser ja ebenfalls mehrmals durchsucht wurden.
Ich frage mich dann allerdings, wie genau diese Häuser durchsucht wurden, weil das waren ja verdachtsunabhängige Durchsuchungen. Das heißt, die Polizisten sind ja nur in die Häuser reingegangen, um zu schauen, ob sich William in diesen Häusern aufhält oder ob sie irgendwie offensichtliche Spuren von ihm dort finden. Aber wenn es so ein Fall wäre, wie zum Beispiel, ich erinnere mich gerade an Josef Fritzl, der ja in Österreich seine eigene Tochter jahrzehntelang in einem selbstgebauten Verlies gefangen hält und sie da regelmäßig vergewaltigt hat und sogar Kinder mit ihr gezeugt hat. Also wenn das jemand in diesem Ort Candle gebaut hätte, so ein geheimes Versteck, dann hätte das die Polizei bei so einer Durchsuchung ja wahrscheinlich nicht direkt gefunden.
Ja, das könnte sein, aber in Candle sind die meisten Häuser nicht unterkellert. Also es gibt meistens nur so einen flachen Kriechkeller für die Elektrik und die Wasserversorgung. Und außerdem wäre es den Nachbarn ja sicher aufgefallen, wenn irgendwo in der Vergangenheit mal größere Bautätigkeiten an dem Keller stattgefunden hätten. Also eigentlich bleibt da ja nichts im Verborgenen, ne, in so einem kleinen Ort.
Das heißt, eigentlich haben wir nur einen unbekannten Täter, über den wir jetzt spekulieren können. Wenn du jetzt eine Theorie aufstellen müsstest, von der du sagst, das kann ich mir am ehesten noch vorstellen, das ist passiert, was wäre das?
Oh, ich finde das richtig schwer. Also wenn wir nach dem Ausschlussprinzip arbeiten, dann muss es ja auf jeden Fall ein Fremder gewesen sein, ne? Also kein Bewohner von Candle. Das würde ja zu den fremden Autos passen, die am Tatort gesehen wurden. Denn ja, weder die Autos noch die Halter konnten ja identifiziert werden. Niemand kannte die. Und ich vermute, dass ein oder mehrere Täter Ausschau nach einem Opfer gehalten haben. Also zum Beispiel dann eben einem Kind. Und dann haben sie vielleicht William im Garten gesehen, alleine gesehen, ne? Die Erwachsenen waren ja im Haus und vielleicht haben sie dann die für sie günstige Gelegenheit genutzt und sich dann eben den kleinen Jungen geschnappt. Und ja, vielleicht ist der Junge ja aber auch zur Einfahrt gekommen, hat das Auto gesehen, ne? Hat vielleicht mit denen gesprochen, keine Ahnung. Also das Motiv in dem Fall wäre dann ja vermutlich ein sexueller Hintergrund. Was glaubst du, was hier passiert ist?
Ich bin da ganz bei dir und ich befürchte sogar, dass er mittlerweile tot ist. Aber das ist eine reine Spekulation. Wie gesagt, in diesem Fall gibt es keine klaren Spuren. Es gibt nichts, was in irgendeine Richtung deutet. Das heißt, wir können hier nichts bestätigen, aber auch nichts jetzt ausschließen. Was hältst du davon, dass ein Pädophilenring mit dahinter stecken könnte?
Ja, möglich, ne? Also man ist ja immer wieder überrascht und entsetzt, wenn dann plötzlich, also gefühlt aus dem Nichts, solche pädophilen Ringe auffliegen. Und man kann dann, finde ich, immer gar nicht glauben, wie viele Leute, also wie viele Täter da tatsächlich hinterstecken, die da irgendwelche üblen Machenschaften im Verborgenen gemacht haben. Und wenn William wirklich von so einem Ring verschleppt wurde, dann ja, dürfte er sich wahrscheinlich auch nicht mehr in der Nähe von Candle aufhalten.
Wenn wir gerade schon bei diesen pädophilen Ringen sind, erst im November 2020 wurde einer dieser Ringe ausgehoben, und zwar in Australien. Da wurden 14 Männer verhaftet, die sind überwiegend aus New South Wales und aus Queensland. Und diese Verbindungen der Männer, die so zwischen 20 und 48 Jahre alt sind, erstrecken sich über die ganze Welt. Also wir reden hier von insgesamt 828 Fällen. Davon 46 Opfer aus Australien, von denen das jüngste Opfer gerade mal 16 Monate alt ist.
Ja, die Polizei prüft natürlich, ob es auch eine Verbindung zu William hier geben könnte. Aber da können wir euch leider zum jetzigen Stand nichts erzählen, weil die Erkenntnisse noch nicht vorliegen.
Ja, dieser Fall macht uns ehrlich gesagt ratlos. Also wir können den Familien nur wünschen, dass William irgendwann doch noch gefunden wird. Am besten natürlich lebend und unversehrt. oder zumindest die Leiche, damit sie damit abschließen können und geklärt wird, wer daran Schuld hat. Das wäre zumindest ein Abschluss in diesem Fall, wenn es auch ein sehr trauriger wäre.
Nach diesem mysteriösen Fall sind wir natürlich wieder auf eure Meinung und Theorien gespannt. Also was glaubt ihr? Was ist mit William passiert? Wer könnte hinter dieser Entführung stecken, wenn es dann eine Entführung war? Lebt der Junge noch? Also ja, was glaubt ihr? Teilt uns da gern eure Gedanken mit. Entweder bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte, oder bei Facebook oder bei YouTube oder per E-Mail. Also wir lesen überall immer alles und freuen uns da auf eure Gedanken.
Genauso freuen wir uns natürlich auch, dass ihr bis zum Ende dieser Folge hier mit dran geblieben seid, dass ihr dem Schicksal von William und seiner Familie zugehört habt und freuen uns dann natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen und euch einen neuen Fall präsentieren. Für jetzt schließen wir diese schwarze Akte und wünschen euch noch einen schönen Tag und sagen bis zum nächsten Mal.